Am 16. Oktober 2023 feierte die Walt Disney Company ihren 100. Geburtstag. Der junge Walt Disney begann seine Karriere zunächst in einer Garage, die er sich bei seinem Onkel mietete. Dort fing er an zu zeichnen und am 16. Oktober 1923 unterschrieb er einen Vertrag mit dem Verleih M. J. Winkler. Das war die Geburtsstunde des weltweiten Walt Disney Imperiums, so wie wir es heute kennen. Mickey Mouse war wohl die oder eine der bekanntesten Comicsfiguren, die Walt Disney zum Leben erweckte. Sein überwältigender Erfolg jedoch war der Film, anlehnend an das von den Brüdern Grimm gesammelte Märchen Schneewittchen und die Sieben Zwerge, der 1937 in die Kinos kam. Weitere Erfolgsprojekte waren unter anderem die Filme Bambi, Mary Poppins, Das Dschungelbuch, König der Löwen und nach dem Kauf der Firma Marvel die Serien mit den Superhelden. Nun kann man ja gespaltener Meinung sein über Walt Disneys Werk und auch die Märchenfilme, insbesondere Schneewittchen. Sieht man einmal von der Tatsache ab, dass sicherlich dieser Film das Märchen in aller Munde brachte, und zwar nicht nur in Europa, sondern wohl auf der ganzen Welt, so stellt sich doch die Frage, ob die stark romantisierende und emotional verklärende Weise des Films inhaltlich dem ursprünglichen Märchen aus der Sammlung der Brüder Grimm gerecht wurde. Womöglich lenkt er durch die süßlich ausschweifende Art nach Hollywood-Manier sogar vom Wesentlichen ab, was die Urfassung des Märchens in seiner Einfachheit, Klarheit und wahren Tiefe urbildlich zu vermitteln vermag. Es hat jedenfalls den Anschein, dass Walt Disney sehr wohl wusste, welche Wirkungen Märchen, Geschichten und Träume auf das menschliche Gemüt haben und wie diese nicht nur Kindern, sondern auch und besonders Erwachsenen mitunter suggestiv zu vermitteln sind. Dienen diese Märchen, Geschichten und Träume nun dazu, dass die Menschen ihre individuelle Schöpferkraft entdecken, sich selbst erkennen, um schließlich ein mitfühlendes, verantwortungsvolles, freies und über die Grenzen hinausgehendes Denken und Handeln entwickeln? Oder sollen sie in eine noch größere Einseitigkeit und Abhängigkeit führen, um die Menschen am Ende immer mehr an ein materialistisches Weltbild zu binden, in dem übertrieben heroisierte Superhelden Vorbilder stilisieren, deren einziges Ziel es ist, künstlich erschaffene Feindbilder zu bekämpfen? Schließlich sind ja immer die anderen die Bösen. Nun, unsere Welt ist alles andere als schwarz-weiß, auch wenn es zuweilen den Anschein hat. Die unzähligen Schattierungen, die sich zwischen Schwarz und Weiß befinden, machen aber das Leben aus, und wir täten gut daran, uns nicht von emotionalen und einseitigen Befindlichkeiten oder Bestrebungen von einem ins andere Extrem fallen zu lassen. Welche ähnlichen Erlebnisse ein junger Mann in seinem Traum hatte und wie weisheitsvoll seine Frau darauf reagierte, hören Sie jetzt in der Weisheitsgeschichte »Der himmlische Traum«. Es war ein wunderschöner Sonntagmorgen. Die Sonne lachte strahlend zum geöffneten Schlafzimmerfenster herein, die Vögel pfiffen nach Herzenslust ihre schönsten Melodien und in der Ferne hörte man sanft die Kirchenglocken läuten. Der junge Mann saß aufrecht in seinem Bett und war tief in Gedanken versunken. Jetzt erwachte auch seine Frau neben ihm und bemerkte sogleich, dass ihn etwas bedrückte. Um nicht gleich mit der Tür ins Haus zu fallen, fragte sie nach Art einer geschickten Diplomatin, so dass es den Anschein hatte, als ob sie von seinem Kummer nichts wüsste. »Na, hast du gut geschlafen?« Es dauerte eine Weile, bis der Mann seinen Blick ihr zuwandte. Dann antwortete er, »Nun, geschlafen habe ich, aber ob es gut war, das muss ich noch herausstellen. Ich hatte einen sehr sonderbaren Traum, um den nun alle meine Gedanken kreisen.« »Nun sag schon, entgegnete neugierig seine Frau. »Was hat dir denn geträumt?« Der junge Mann dachte wieder eine Weile nach, so als ob er alle seine Gedanken und Traumbilder in eine richtige, für Menschen verständliche Reihenfolge sortieren wollte. Dann fing er an zu erzählen. »Mir träumte, ich wäre gestorben und befände mich jetzt in einem großen Raum, der keine Fenster, Türen, ja nicht einmal Wände hatte. Ich weiß, das hört sich jetzt für menschliche Ohren etwas merkwürdig an, aber anders kann ich es nicht erklären, zumindest nicht mit Worten. Womöglich war es auch nur ein Gefühl, das mich all dies im Traum erleben ließ. Jedenfalls stand ich in diesem Raum, in dem ich nur wenig erkennen konnte. Überall war Nebel, und nur gelegentlich sah ich schemenhaft menschliche Gestalten, die aufgeregt und geschäftig hin und her huschten. So fragte ich eine jener vorbeieilenden Gestalten, wo ich mich denn hier befinde. Sie schaute mich mit großen Augen an, schüttelte unverständig den Kopf und mit einem herablassenden Ton sprach sie kühl, »Du bist hier im Himmel.« Nun hatte ich bis zu diesem Zeitpunkt, so glaube ich jedenfalls, noch keine praktischen Erfahrungen mit jenem Zustand gemacht, den die Menschen Himmel nennen. Zugegebenermaßen hatte ich bis dato auch ganz andere Vorstellungen von dem, was im Himmel anzutreffen wäre, und ich konnte einen leichten Anflug von Enttäuschung nicht verbergen. Jedoch blieb mir die Eigenschaft zu fragen, die ich zu Lebzeiten rege in Anspruch nahm, auch hier in meinem Himmelstraum erhalten, und ich fragte ganz unbefangen, ohne jeglichen Hintergedanken, die menschenähnliche Gestalt, woher sie sich so sicher sei, dass dies der Himmel wäre. »Nun«, sprach sie, »weil es nebenan noch einen anderen Raum gibt. Dort leben alle Ungläubigen, Unwissenden und Abtrünnigen, die sich nach ihrem Ableben der Hölle verschrieben haben. Wie du ja weißt, liebe Frau, bin ich ein Mensch, der weder an den Begriff Himmel noch an den der Hölle glaubt, zumindest an das, was die Menschen daraus gemacht haben.« Und so fragte ich in meinem Traum die Gestalt weiter, ob sie denn jemals diesen anderen Raum wirklich besucht habe, um eine solche Aussage treffen zu können. Daraufhin entgegnete sie, nein, das habe sie nicht, aber aus zuverlässiger Quelle hörte sie, dass es so sein sollte. Nun fragte ich weiter, wo denn die zuverlässige Quelle zu finden sei, damit auch ich diese nach der Funktion dieses anderen Raumes fragen konnte. Die Gestalt führte mich zu anderen, menschenähnlichen Erscheinungen, von deren Zuverlässigkeit in dieser Angelegenheit sie überzeugt war. Doch auch hier bekam ich die Antwort, dass auch jene niemals den anderen Raum tatsächlich betreten hatten, sondern aus einer anderen, wirklich hundertprozentigen, außergewöhnlich zuverlässigen Quelle über den höllischen Zustand jenes diabolischen Raums informiert wurden. Nun gebe ich ja nicht so viel auf das, was Menschen über andere aussagen, weil sie es von jemandem gehört haben, der abermals dies von einem anderen gehört hatte, und dieser, na du weißt ja schon, liebe Frau, so wie ich es auf Erden mache, mache ich es eben auch im Tod, selbst wenn es sich nur um einen handelte, der sich in meinem Traum ereignete. Daher rief ich mit lauter Stimme, so wie man glaubt, im Traum zu rufen, in den Nebel hinein, »Ist denn hier überhaupt jemand, der jemals in diesem anderen Raum war, ohne es nur gehört zu haben?« Lange regte sich nichts. Doch plötzlich trat eine Gestalt aus dem Nebel heraus auf mich zu und gab sich als solche zu erkennen, die wirklich schon einmal in diesem anderen Raum lebte. Sogleich fragte ich sie, was der Grund für ihre Rückkehr gewesen sei. »Nun«, sprach sie, »ich musste selbst fühlen, denken, handeln und war für alles verantwortlich, was mir dort begegnete. Das konnte ich nicht länger ertragen. Ich bin gewohnt, dass ich Anweisungen erhalte, Befehle ausführe, Verantwortung abgebe und schließlich jede individuelle Inspiration oder Gefühlsregung in die Welt des Irrationalen verbanne. Kurzum, wer nicht funktioniert wie alle anderen, der hat in unserem Himmel nichts zu suchen und gehört in die Hölle.« Kaum hatte diese Gestalt das letzte Wort gesprochen, huschte sie wieder davon, verschwand im Nebel und reihte sich in die ruhelose und scheinbar nie enden wollende Geschäftigkeit der anderen ein. ob Sie und auch die anderen dabei glücklich waren, liebe Frau, das kann ich nicht sagen. Und obgleich ich mich noch in meinem Traum befand, spürte ich eine tiefe Traurigkeit über diese Worte. Wenn mich ein solches Gefühl während des Träumens sonst überrascht, dann wach ich gewöhnlich auf. Doch jetzt war es anders. Meine Betroffenheit war so groß, dass ich selbst im Traum meine Neugierde nicht bezwingen konnte und beschloss, diesen ominösen, ja gefährlichen anderen Raum einmal aufzusuchen. Ohne mich nochmals umzuschauen, lief ich los, und da es in den träumerischen Gefilden keine Zeit gibt, befand ich mich schon mitten in diesem anderen Raum. Das Erste, was mich überraschte, war, dass kein Nebel meine Sicht verschleierte. Alles war klar und deutlich zu erkennen. Mehr noch, ich hatte den Eindruck, dass ich sogar hinter die Dinge blicken konnte, die sich mir in diesem anderen Raum offenbarten. Auch waren die Gestalten, die mir dort begegneten, freundlich und mitfühlend. Sie strahlten alle eine unendliche Ruhe, Gelassenheit und Weisheit aus. Nicht selten hörte ich ein solch liebevolles und herzerfrischendes Lachen, dass es mir ganz warm im Gemüt wurde. Als ich aber erkannte, dass der Raum, in dem ich mich jetzt befand, derselbe war wie jener, den ich zuerst besuchte, da war ich so heftig überrascht, dass ich vor Schreck aus meinem Traum erwachte und nun schon einige Zeit gedankenverloren neben dir im Bett sitze. Nun bin ich schon eine Weile wach und habe vergeblich versucht, mich nochmals in diesen Traum zurückzuträumen. Alle meine willentlichen Versuche scheiterten, und wie du bereits erkannt hast, bedrückt mich das sehr. Wie gerne wäre ich dort geblieben. »Ach, lieber Mann«, sagte da seine Frau, »es wird schon seinen Grund haben, warum du nicht in den Traum oder himmlischen Welten geblieben bist. Du siehst, auch dort geht es nicht anders zu als hier in der irdischen Welt. Wie kann es auch anders sein? Ist nicht alles, das Körperliche, Seelische und Geistige, eine Welt? Was wir auf Erden nicht bewältigen, was wir verdrängen oder gar bekämpfen, das wird uns in den himmlischen Welten auf andere Weise wieder begegnen. Auch ich glaube nicht an eine Hölle, aber wohl daran, dass der Mensch nach dem Tod seinen Körper zurücklässt, nicht aber das, was zu Lebzeiten seine Seele beschäftigt hat, zumindest so lange, bis er es verwandelt oder sich damit versöhnt hat. Ja, und dann wird es wohl irgendwann und irgendwo von Neuem losgehen. Aber nun lass es gut sein mit deinen Träumen. Schau, die Sonne scheint prächtig am Himmel, die Vögel singen voller Lebensfreude und ich denke, dass wir uns ein gutes Sonntagsfrühstück verdient haben. Lass uns den Tag von Herzen ergreifen, so wie er, wie jeder Tag sich zeigt. Wir wollen hier schon unseren Himmel erschaffen, was gestern war, können wir nicht mehr ändern, und was kommen wird, das entzieht sich unserem menschlichen Verstand. Ob es jemals ein Ende geben wird, ob es überhaupt einen Anfang gab, auch das kann niemand mit Bestimmtheit sagen. Der Mensch strebt immer nach einem Ziel, vergisst dabei aber den Weg, und zu vieles, was ihm auf seinem Weg begegnet, empfindet er leider als notwendiges Übel. Doch das Ziel ist nicht so entscheidend, zumal auch hier niemand sagen kann, was danach kommt. Entscheidend ist immer der Weg, dein ureigener Weg, denn nur du kannst ihn gehen und niemand anderes wird und kann es für dich tun. Aber jetzt lass uns aufstehen, unser Frühstück wartet.